Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski und Christine Pepersack.
Gruppenvergewaltigung durch Jugendliche im Stadtpark. Kinderpornografie im Klassenchat. 16-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Wie blickt ein Strafverteidiger auf den Anstieg von Sexualdelikten unter Jugendlichen? Und wie geht er mit diesen Fällen um? Diese Fragen wollen wir heute klären. Und damit herzlich willkommen zu Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Wir sind der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski. Und wir nehmen in jeder Folge Strafverfahren aus dem Bereich der Sexualdelikte unter die Lupe und machen daran transparent, wie diese Verfahren ablaufen und welche Besonderheiten sie aufweisen. Mein Name ist Christine Pepersack, ich bin Lektorin und ich spreche mit Nikolai Odebralski, seit 15 Jahren Anwalt für Strafrecht und vor allem Experte für Sexualstrafrecht. Hallo Nikolai.
Danke für die nette Einführung, das bin ich, hallo.
Ja Nikolai, heute will ich ausnahmsweise mal nicht über einen speziellen Fall mit dir sprechen, sondern über eine ganze Reihe von Fällen. Und zum Einstieg habe ich dir ein paar Schlagzeilen mitgebracht. Zum Beispiel aus dem Jahr 2016. Landgericht Hamburg, Gruppenvergewaltigung einer 14-Jährigen, Täter verurteilt. 2018. Landgericht Wuppertal verurteilt jugendliche Gruppenvergewaltiger einer 13-Jährigen zu Haftstrafen. 2020. Kinderpornografie im Klassenchat und wenn Teenager Kinderpornografie verbreiten. Aus 2023. Jungs 14 sollen Mitschüler 13 vergewaltigt haben. Und noch zwei aus dem Jahr 2024, wir nähern uns der Gegenwart. Sexualdelikte unter Jugendlichen sind stark gestiegen und 3 12-Jährige sexuell missbraucht, Jugendlicher verurteilt. Nikolai, wenn du diese Schlagzeilen hörst, so geballt, was ist dein erster Gedanke?
Ja, diese Schlagzeilen haben natürlich eine politische Dimension. Das ist mir unabhängig von unserer Tätigkeit hier natürlich bewusst. Wir wollen aber natürlich nicht über Politik sprechen und was das besagt, sondern wenn ich sowas höre, dann denke ich, ja, das kann ich bestätigen. Die jungen Beschuldigten, die zu uns kommen oder deren Eltern sich an uns wenden, die haben tatsächlich in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Das gilt nicht nur in den Bereich tatsächliche Übergriffigkeit, sondern insbesondere im Bereich Besitz kinderpornografischer Inhalte, Verbreitung kinderpornografischer Inhalte in Klassenchats, Gruppenchats. Das sind so Delikte, die gab es, als ich damit damals angefangen habe, natürlich noch nicht. Da gab es auch noch keine sozialen Medien, aber das hat in letzter Zeit wirklich schon deutlich zugenommen.
Ja, ja. Und wenn wir jetzt heute über diese Art von Verfahren sprechen, was wollen wir denn daran zeigen für unsere Zuhörer?
Also wir wollen zweierlei zeigen. Wir wollen ja zum einen erstmal zeigen, dass die Dinge vielleicht manchmal gar nicht so schlimm sind auf Beschuldigtenseite, wie sie ihren Anschein haben. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn Eltern mitbekommen, wie es eine Hausdurchsuchung gegen ihren Sohn gibt, sagen wir mal, der Sohn ist 16, die Polizei kommt, Hausdurchsuchung, Tatvorwurf, Besitz kinderpornografischer Inhalte. Und der Vorwurf soll sein, der Sohn soll in einem Klassenchat ein kinderpornografisches Bild bekommen und weitergeschickt haben an gleichaltrige 15-, 16-Jährige. Dann haben die meisten Eltern mit diesem Thema noch nie irgendeine Art von Berührung gehabt und machen sich natürlich verständlicherweise viele Sorgen und Gedanken. Und sie fragen sich manchmal, gibt es denn bei meinem Sohn sexuelle Probleme? Steht der jetzt auf Kinder? Ja, oder warum macht er überhaupt sowas? Und da ist es dann erstmal meine oder unsere Aufgabe, die Eltern abzuholen, die Art von Straftat realistisch einzuordnen und den Eltern zu sagen, wenn jetzt jemand so ein Bild von rechts nach links schickt, dann ist das ganz häufig nicht Ausdruck von einer sexuellen Präferenz in Bezug auf Kinderpornografie, sondern einfach jugendliche pubertäre Unerfahrenheit und wenig Weitsichtigkeit. Was steckt denn hinter so einem Bild? Was sagt das denn aus? Was macht denn Kindesmissbrauch mit Opfern? Darüber machen sich erwachsene Menschen natürlich Gedanken, aber doch 15-, 16-Jährige nicht. Die bekommen so ein Bild, schicken das weiter. Das ist grenzüberschreitendes Verhalten, aber das hat mit sexueller Präferenz häufig nicht so viel zu tun. Und das den besorgten Eltern zu vermitteln, das ist dann erstmal wichtig, um die Straftat realistisch einzuordnen. Das Zweite ist aber auch, wenn Jugendliche solche Straftaten begangen haben und sagen, das mache ich, dass junge Menschen einfach weniger sorgsam und weniger weitsichtig mit dem Ganzen umgehen. Aber auch, und das ist ja jetzt auch immer so ein bisschen bei uns Thema, wenn eben Vorwürfe angezeigt werden, die nicht stimmen, dass sich beispielsweise junge Mädchen, wenn es denn nicht stimmt, manchmal gar keine Gedanken darüber machen, was passiert, wenn sie sagen, hey, ich hatte mit dem zwar sexuellen Kontakt, aber das war nicht einvernehmlich, ne? Weil man es vielleicht nicht zugeben will oder nicht als Schlampe dastehen oder aus was für Gründen auch immer. Und was für weitreichende Folgen das für den jungen Menschen hat, wenn das nicht stimmt. Die Weitsicht haben junge Mädchen in der Regel nicht. Wir müssen aber natürlich dazu sagen, wenn es stimmt und wenn es zu Recht gesagt wird, dann ist es ja natürlich auch völlig richtig. Aber die Weitsicht fehlt halt einfach.
Absolut, ja, genau. Ne? Also das ist nochmal wichtig, dass wir das hier auch betonen, dass natürlich Taten, die begangen werden und wo es ein Opfer gibt, dass es ganz wichtig ist, dass diese Opfer nach vorne kommen und das auch sagen und entsprechend anzeigen.
Klar, also das ist ja sowieso klar und das sagen wir ja auch immer. Uns liegt ja nichts ferner, als hier irgendwelche Straftaten zu bagatellisieren oder Geschädigten auszureden, Strafanzeige zu erstatten. Also das soll man natürlich tun. Unser Fokus ist aber natürlich aufgrund meiner Tätigkeit als Anwalt für Beschuldigte in Sexualstrafverfahren immer so ein bisschen aus der Sicht von Beschuldigten. Wie verteidigt man sich dagegen? Und naja, ich sehe halt eben die Menschen oder die Schüler oder die jungen Leute, die hier hinkommen und sagen, ich bin jetzt auf einmal beschuldigt, ich weiß gar nicht warum und ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ja, wo wir dann eben auch in der Verpflichtung sind, den Beschuldigten ein richtiges Bild von einem funktionierenden Rechtsstaat zu vermitteln, der die Unschuldsvermutung eben auch ernst nimmt.
Absolut, ne? Also nicht umsonst heißt unser Podcast ja auch so.
Ja, und genau, und die gilt ja auch, ne? Auch im sozialen Bereich, auch wenn es ein juristischer Begriff ist.
Absolut, genau.
Sollte zumindest gelten.
Sollte gelten und davon gehen wir auch erstmal aus. Genau, ja, lass uns doch mal ganz allgemein einsteigen. Ja, also wenn wir von Jugendlichen sprechen, sprechen wir, glaube ich, von 14- bis 17-Jährigen. Mhm. Und wie unterscheiden sich denn jetzt Jugendstrafverfahren erstmal grundsätzlich von Erwachsenenstrafverfahren?
Also zunächst mal ist der Einstieg in die Mandate häufig anders. Wenn es eine Hausdurchsuchung gibt oder eine Vorladung kommt bei einem Erwachsenenbeschuldigten, dann meldet sich in der Regel der Erwachsenenbeschuldigte selbst oder die Lebensgefährtin. Aber bei den jungen Leuten melden sich in der Regel die Eltern und meistens sind es die Mütter, die dann dabei sind und ganz aufgeregt sind. Mhm. Das ist so ein formaler Unterschied, dass man nicht mit dem Beschuldigten selbst redet, sondern mit jemand anderem spricht. Und da muss man, ich hatte das ja schon eingangs gesagt, die Mütter natürlich erstmal abholen oder die Eltern und denen auch einfach helfen, die Straftat richtig einzuordnen und jetzt nicht nur streng juristische Aufklärungsarbeit leisten, so nach dem Motto, ja, das sind jetzt die Strafrahmen, der Weg, der geht, ist der folgende und eine Sanktion kann das sein, sondern einfach auch ein angemessener psychologischer Beistand zu sein in diesem Verfahren, in Bezug auf die Eltern. Ja, und dann gibt es natürlich in Bezug auf die Sanktionen große Unterschiede. Bei Erwachsenen funktioniert das Strafrecht ja so nach dem Motto, sie begehen eine Straftat, die wird festgestellt, darauf steht folgende Strafe. Und das ist eine ganz einfache Regelung. Wer das begeht, bekommt die Strafe. Und bei Jugendlichen gelten diese allgemeinen Grundsätze aber nicht. Denn bei den Jugendlichen, da geht es immer so darum, was ist die pädagogisch notwendige Maßnahme gegen den jungen Menschen? Und diese Gedanken von Schuld und Sühne, gerechter Schuldausgleich zu sein, das sind Gedanken, die gibt es im Erwachsenenstrafrecht. Aber bei den jungen Menschen gibt es die eben nicht.
Und es gibt ja noch so einen Zwischenbereich, glaube ich, ne? Das haben wir in der Vorbesprechung darüber gesprochen.
Ja, wissen manche gar nicht.
Die sogenannten Heranwachsenden, ne? Also nur weil ich volljährig und damit, also 18 und damit volljährig bin, muss das ja gar nicht heißen, dass ich direkt nach dem Erwachsenenstrafrecht dann auch verurteilt werde, richtig?
Genau, es gibt noch so einen Übergangszeitraum von 18 bis 21. Und in diesem Alter ist man sogenannter Heranwachsender. Wenn man das ist, dann wird immer geschaut, wenn jemand eine Straftat begeht, ist der Mensch jetzt eher einem Jugendlichen gleichzustellen? Gibt es Entwicklungsverzögerungen? Dann mit der Folge, das Jugendstrafrecht gilt für den, mit den ganzen positiven Folgen. Naja, oder ist das halt jemand, der ist schon einem Erwachsenen gleichzustellen? Und da gilt so ganz grob gesagt die Faustformel, je näher man an dem einen oder anderen näher dran ist, desto eher ist es das, aber also es kann in Einzelfällen auch natürlich ganz anders sein. Wenn jemand jetzt eine Straftat begeht und 18 Jahre und ein Tag ist, dann ist er wohl eher wie ein Jugendlicher. Und wenn jemand jetzt einen Tag vor seinem 21. Geburtstag steht, dann ist er tendenziell ja eher wie ein Erwachsener zu behandeln. Aber klar, wenn jetzt jemand mit Ende 20 noch zu Hause wohnt, die Mama kocht Essen, die Mama macht alles, die Mama gibt Taschengeld und man ist sowieso total unselbstständig, ja, dann ist man ja vielleicht auch in dem Alter noch wie ein Jugendlicher. Ist dann auch immer so ein bisschen an dem Anwalt, das halt rauszuarbeiten und den Mandanten halt so zu beraten, wie es dann am Ende am günstigsten ist.
Ja, ich glaube, das ist sehr abhängig vom jeweiligen Fall und auch vom jeweiligen Beschuldigten, denke ich mal. Aber war mir jetzt wichtig, das zum Einstieg einmal abzugrenzen, dass wir hier formal korrekt sind.
Genau, damit wir auch wissen überhaupt,
worüber wir überhaupt sprechen und wen es betrifft, ganz genau. Ja, das strafrechtliche Thema unserer heutigen Folge ist also quasi Jugendstrafverfahren, aber im Zusammenhang mit Sexualdelikten.
Genau.
Das heißt, wir sprechen, ja, wovon sprechen wir, wenn wir im Zusammenhang mit Sexualdelikten von Jugendstrafverfahren sprechen? Was sind so typische Deliktsbereiche, die euch im Alltag begegnen? Du hast eben schon den Besitz von Kinder- und Jugendpornografie erwähnt.
Also zunächst mal kann man als Jugendlicher ja theoretisch jede Art von Straftat begehen, die auch ein Erwachsener begehen kann. Also grundsätzlich gibt es Ausnahmen, aber grundsätzlich kann man das. Jetzt muss man schauen, welche Straftaten werden von Jugendlichen eigentlich vermehrt begangen im Vergleich zu Erwachsenen. Und da hattest du es ja schon ganz richtig gesagt und das deckt sich ja auch mit offiziellen Statistiken, dass da eben Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte deutlich überrepräsentiert ist im Vergleich zu den Erwachsenen. Und das hängt eben damit zusammen, also wir sind jetzt auch kein kriminologischer Podcast, aber wir schauen natürlich trotzdem so ein bisschen auf die Ursachen. Naja, zunächst findet diese Verbreitung sehr häufig über Social Media statt. Es werden Sachen einfach rumgeschickt und das geht ja ganz schnell. Man kann ja die Straftat, Verbreitung kinderpornografischer Inhalte, sehr schnell begehen. Man kriegt es aufs Handy, schickt es weiter, haben die Straftat begangen. Und das machen ja Jugendliche viel schneller und viel unreflektierter als Erwachsene. Und darum ist gerade diese Art von Straftat eine, die wir hier einfach ganz häufig feststellen.
Ja, und die Schlagzeilen, die wir zum Einstieg hatten, die lassen ja auch vermuten, dass Vergewaltigung irgendwie so ein Thema ist, neben dem Pornografiebesitz.
Ja, das ist tatsächlich so, dass der Umgang mit Sexualität unter jungen Menschen, auch bei Männern natürlich, sehr viel unreflektierter ist und weniger weitsichtig. Und man, ich will das jetzt auch alles nicht entschuldigen und man muss natürlich auch auf die Opfer schauen, aber dass man sich vielleicht auch einfach die weitreichenden Folgen von so einem sexuellen Übergriff auf Seiten von Geschädigten gar nicht bewusst macht. Was macht denn so ein sexueller Übergriff mit Geschädigten? Erschüttert das Vertrauen, führt zu psychischen Problemen und jemand, der jetzt 15 ist, der sieht das vielleicht mit so einer Weitsicht gar nicht so sehr, wie das jetzt jemand sieht, der 40 ist. Und ja, das bemerken wir in Jugendstrafverfahren, das eben in dem Bereich halt häufig das wirklich sehr zugenommen hat. Früher haben wir in solchen Verfahren eher selten mit Müttern oder es gab eher selten Verfahren gegen Jugendliche und heute gibt es das fast mehr als Verfahren gegen Erwachsene. Oder nicht fast mehr, aber sagen wir mal genauso viel.
Da müsstest du dann nochmal genauer in deine Zahlen gucken.
Das war eine statistische Auswertung unserer Mandanten machen.
Was deine Mandanten angeht, ganz genau. Ja, ich schaue gerade nochmal in meine Unterlagen, was ich mir in der Vorbereitung hier notiert habe. Wenn jetzt ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Sexualstraftat begeht, egal in welcher Form, wie genau ist da der rechtliche Rahmen? Also ich habe in der Vorbereitung was vom JGG gelesen, das Jugendgerichtsgesetz. Und das ist quasi die Grundlage, auf der dann Gerichte auch urteilen, wie sie mit einem jugendlichen Straftäter verfahren, richtig?
Also ganz genau. Für die Jugendlichen gelten eben besondere Vorschriften, die darauf zugeschnitten sind, zu erziehen, pädagogischen Beistand zu leisten und eben die Jugendlichen wieder zurück in die Spur zu bringen. Grundsätzlich gilt in Jugendstrafverfahren im Sexualstrafrecht erstmal das, was in allen bei allen Delikten gilt, dass wir versuchen, diese Straftaten außergerichtlich aus der Welt zu schaffen. Und das geht auch bei Jugendlichen. Das ist zwar ein bisschen schwerer als bei den Erwachsenen, aber es geht auch grundsätzlich. Und darum versuchen wir zunächst mal, das zu erreichen, was unsere Mandanten bzw. die Eltern ja auch wollen, nämlich den jungen Menschen eine belastende Hauptverhandlung zu ersparen. Ich hätte gerade gesagt, was ich das immer eigentlich sage, eine belastende öffentliche Hauptverhandlung zu ersparen. Aber da gelten ja auch hier Besonderheiten. Da sprechen wir auch gleich.
Genau, du nimmst mir die Frage quasi aus dem Mund. Ja, wie sieht's da aus mit Öffentlichkeit, Presse? Wie findet die Hauptverhandlung statt, wenn es denn zu einer kommt?
Grundsätzlich ist das bei Jugendlichen so, dass die Hauptverhandlung gegen einen jugendlichen Beschuldigten, der die Straftat als Jugendlicher begeht, nicht öffentlich gemacht wird. Bedeutet, um ihn zu schützen, sind die Türen halt zu und die Öffentlichkeit bekommt nichts mit. Und darum ist dann eben auch keine Presse dabei, um den jungen Menschen zu schützen. Diese Öffentlichkeit der Hauptverhandlung, das sind ja ihrer Konzeption nach Schutzvorschriften für Beschuldigte. Wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das eigentlich Vorschriften sind, die Beschuldigte davor schützen sollen, dass jetzt ungerechte Urteile gesprochen werden, dass Richter mit ihnen irgendwie ungerecht umgehen. Das wird natürlich im Sexualstrafrecht ins Gegenteil verkehrt. Hier wird sich ja jeder Beschuldigte wünschen, oh Gott, das soll bitte bloß keiner mitbekommen und ich will jetzt nicht da mit meiner Reputation irgendwie Probleme bekommen. Aber bei Jugendlichen, da greift dieser Schutzgedanke eben, dass gegen junge Menschen eben die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden soll. Aber nichtsdestotrotz, noch mehr Interesse haben natürlich alle daran, wenn es gar nicht erst zu einer Hauptverhandlung kommt. Und das versuchen wir für unsere Mandanten hier dann auch in der Regel umzusetzen. Das ist bei diesen Verfahren manchmal ein bisschen schwieriger als bei den Erwachsenen. Bei Erwachsenen, da können dann Strafbefehle erlassen werden oder was auch immer. Bei Jugendlichen denken sich Gerichte und Jugendstaatsanwälte dann einfach manchmal, also die pädagogische Wirkung wird ja erst entfaltet, wenn der sich mal hier hinsetzt, ich ihm persönlich sage, dass die Straftat ganz großer Mist war und er dann hier persönlich diesen Eindruck der Hauptverhandlung bekommt. Darum ist die Tendenz, die wir so feststellen, bei Gerichten und Staatsanwaltschaften, bei jungen Beschuldigten jetzt eher, dass die doch mal eingeladen werden zum persönlichen Gespräch, in Klammern Hauptverhandlung, als Erwachsene.
Weil die dann auch quasi mit schon als erzieherische Maßnahme gesehen wird.
Weil das dann eben die erzieherische Maßnahme ist, die hinzusetzen und zu sagen, man muss natürlich einschränkend sagen, das gilt ja nur in Verfahren, wo Beschuldigte sagen, stimmt, tut mir leid, habe ich so gemacht. Das ist ja beim Tatvorwurf Besitz kinderpornografischer Inhalte meistens der Fall, denn die Beweislage hier ist sehr häufig so, die Hausdurchsuchung erfolgt.
Regel sehr eindeutig. Ja, die Daten sind da oder nicht.
Ne? Ja, also so, ja, man kann natürlich auch da kreativ.
Jetzt mal schwarz-weiß.
Ja, schwarz-weiß-Stereotyp gedacht, ja. Die Daten sind auf dem Handy, das Handy gehört nur dem, es ist durch sein Gesicht oder sein Passwort geschützt. Ja, wer soll es denn da draufgebracht haben? Klar, gibt auch immer wieder Besonderheiten und so weiter, ne? Aber im Regelfall ist es ja so.
Ja. Wenn jetzt jugendliche Beschuldigte zu dir kommen, beziehungsweise ihre Eltern mit den Beschuldigten zu dir kommen, gehst du dann anders mit denen um, als du das mit erwachsenen Beschuldigten tust? Mit den Beschuldigten selber.
Es geht ja da los, dass man in der Regel nicht mit den Beschuldigten spricht, sondern sehr häufig von den Eltern, die Fragen gestellt werden. Der Beschuldigte, gerade wenn es jetzt um so Vorwürfe geht, Besitz kinderpornografischer Inhalte oder Vergewaltigungsvorwürfe oder auch sexueller Missbrauch von Kindern. Die Jugendlichen sitzen da sehr häufig doch mit gesenktem Kopf daneben und sind halt selbst total fertig. Das muss man ja auch einfach mal sehen, unabhängig davon, ob die Vorwürfe stimmen oder nicht, ist das Ganze ja natürlich eine super große Belastung. Und wir sind hier eine Kanzlei für Sexualstrafrecht. Das bedeutet, wir sprechen jetzt über sexuelle Handlungen und über die Dinge, die da passieren zwischen Menschen, wer was angefasst hat und wie da Körperpositionen waren, einfach aus einer super professionellen Sicht. Ich habe solche Gespräche schon wirklich tausendfach geführt und kann es gar nicht mehr zählen. Aber für junge Menschen, die noch keine sexuellen Erfahrungen haben, sind solche Themen natürlich super peinlich und super unangenehm. Und ja, ich sitze dann da manchmal so und wenn es dann um irgendwie den Vorwurf Vergewaltigung geht oder sexuelle Übergriffigkeit, dann leide ich so etwas mit den jungen männlichen Beschuldigten, weil ich mir so denke, wenn ich da als 16-jähriger Nikolai gesessen hätte und in Gegenwart meiner Eltern irgendwelche sexuellen Kontakte im Detail schildern sollte, wo ich dann gelegen habe oder das Mädchen oder wer was gemacht hat, das wäre mir natürlich todespeinlich gewesen. Und da muss man die jungen Menschen dann ja nur auch einfach abholen und da dann halt einfach auch Verständnis für haben, warum die manchmal vielleicht einfach nicht so mit der Sprache rausrücken oder einfach auch Probleme haben, das in Gegenwart ihrer Eltern zu machen.
Also hat es schon auch einen Einfluss drauf, wie die Gespräche laufen, wenn dann die Eltern mit dabei sitzen, oder?
Klar, also wir fragen, wenn ich das so merke, dann natürlich auch, ob wir das Gespräch lieber führen sollen, wenn die Eltern dabei sind oder wenn die Eltern draußen sind. Das entscheidet dann eben auch der eine so oder so. Wenn die Gespräche persönlich stattfinden, also bei uns hier in unserer Kanzlei vor Ort, dann haben die Eltern natürlich die Gelegenheit, bei uns im Wartebereich zu sitzen, Kaffee zu trinken und einfach zu warten. Natürlich kann man auch gerne hierbei sein. Aber ja, das will der eine eben so, der andere eben so.
Und erlebst du das, dass sich dann Eltern irgendwie mehr einmischen? Also, dass sie eine andere Meinung zum Beispiel haben über eine Verteidigungsstrategie als der Sohn zum Beispiel? Wie gehst du damit um als Verteidiger? Wer hat da mehr zu sagen, in Anführungszeichen?
Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung mischen Eltern sich ein. Was bedeutet das in die eine oder andere Richtung? Manchmal sitzen junge Beschuldigte hier und die Beweislage ist, sagen wir mal, schlecht für den Beschuldigten. Aber der jugendliche Beschuldigte besteht darauf, ich habe diese kinderpornografischen Bilder nicht besessen. Die sind zwar auf meinem Handy und ist auch nach dem Akteninhalt so, dass ich sie rumgeschickt haben soll und noch darunter geschrieben, wie witzig ich das alles finde. Aber nein, ich bin es nicht gewesen. Und objektiv aus anwaltlicher Sicht und nach Aktenlage muss man dann sagen, die Chance auf einen Freispruch, die ist natürlich nicht sehr groß. Mhm. Und vielleicht sagt der Beschuldigte das einfach nur aus Selbstschutz. Und wenn dann Eltern dabei sitzen, die das dann auch versuchen, vernünftig zu sehen und zu sagen, naja, guck mal, die Beweise liegen ja hier auf dem Tisch, also was wollen wir denn da jetzt abstreiten? Junge, wenn du Mist gemacht hast, dann sagst du das jetzt bitte und dann kommen wir da besser raus. Dann hilft das natürlich, weil die Eltern es dann einfach vernünftig sehen. Aber in Einzelfällen erleben wir das auch andersrum. Wenn zum Beispiel der Tatvorwurf, sagen wir mal, Vergewaltigung im Raum steht oder eine andere Sexualstraftat und die Eltern das manchmal einfach nicht so wahrhaben wollen, dass ihr Kind so eine Art von Straftat begangen hat. Bei denen passt das einfach nicht. Ne? Es passt einfach nicht so ins Weltbild. Und die Eltern sind ganz engagiert und hinterher und sagen, das war nicht so, das war nicht so. Wobei, die waren ja genauso wenig dabei wie ich oder du oder der Richter oder der Staatsanwalt. Und sie wissen es ja selbst auch nicht. Und dann erlebt man manchmal, dass der junge Mensch, der dann daneben sitzt und das alles mitbekommt, auch vielleicht in so einer Zwangslage ist und gar nicht weiß, was er sagen soll. Vielleicht war es ja so, ne? Vielleicht war es so, vielleicht war es nicht so. Aber wenn einem dann schon so direkt vorgegeben wird, du warst es nicht, es kann nicht so gewesen sein und jetzt müssen wir alles dran setzen, das zu widerlegen, schneidet man sich vielleicht auch Möglichkeiten ab. Und da muss man dann eben auch einfach mit sanfter Psychologie mit allen Beteiligten sprechen, vielleicht auch mal mit dem Jugendlichen alleine sprechen.
Denn mit den Eltern auch alleine sprechen, ne? Denke ich mal.
Vielleicht auch mit den Eltern mal alleine sprechen, um dann eben zu einem guten Ergebnis zu kommen. Denn unsere Aufgabe ist es ja nach wie vor, die Beweislage realistisch einzuschätzen und unsere Mandanten eben angemessen zu beraten. Und ich meine, mit dem Kopf durch die Wand, bei aussichtsloser Beweislage, nur weil es die Eltern so wollen und der Beschuldigte selbst ja vielleicht gar nicht, das bringt ja auch nichts.
Wie erlebst du das denn, wenn, du hast gerade schon gesagt, wenn dann jugendliche Beschuldigte bei dir sitzen, dass die oft gar nicht drüber sprechen wollen, was passiert ist? Wie erlebst du denn grundsätzlich, wie die mit ihren Taten umgehen oder da drauf schauen? Schämen die sich? Bereuen die, was die gemacht haben? Sind manche vielleicht sogar stolz darauf, was sie gemacht haben? Also das ist ja was, was man manchmal aus den Medien so suggeriert bekommt, dass das auch ein Thema ist unter Jugendlichen.
Also ich habe das ehrlich gesagt noch nie mitbekommen. Da muss ich auch wirklich mal eine Lanze brechen hier für die jungen Beschuldigten. Ich lese das auch manchmal in Medien, dass dann so ein Imponiergehabe da losgeht und Jugendliche Beschuldigte irgendwie mit Sexualstraftaten angeben. Ich habe das hier noch nie mitbekommen. Ich weiß nicht, was das für Beschuldigte sein sollen. Also so ist es. Und es kommt natürlich darauf an, um welche Art von Straftat es geht und wie die Leute zu der Straftat stehen. Wenn jetzt jemand hier hinkommt, ein Jugendlicher, und sagt, hey, ich werde da beschuldigt wegen, sagen wir mal, einem Vergewaltigungsgeschehen. Ich soll da was gemacht haben gegen den erkennbaren Widerstand. Und hey, war doch alles einvernehmlich. Ich verstehe das überhaupt nicht. Dann ist natürlich eine große emotionale Beteiligung dabei in Form von Unverständnis. Warum werde ich jetzt hier beschuldigt? Ne? Das ist ja klar. Anders ist es ja häufig, wir hatten es ja gerade schon ein paar Mal auch gesagt, Besitz von kinderpornografischen Inhalten, da ist eher dann so ein bisschen die Haltung, das ist mir peinlich, das ist mir unangenehm. Und ich habe mir ja gar keine Gedanken darüber gemacht, was das überhaupt bedeutet in Bezug auf die dargestellten Kinder und so weiter. Und da muss man den Jugendlichen dann eben auch einfach mal ein Problembewusstsein mitgeben und das dann halt auch realistisch verorten.
Da hast du dann auch schon den erzieherischen Auftrag gewissermaßen.
Ja, dann habe ich dann übernommen mit Mandatsbeginn. Aber nein, wir machen das ja hier wirklich sehr regelmäßig und ich glaube, ich erkenne schon meine Jugendlichen und die Eltern und wer da vor mir sitzt und wer jetzt auch was will.
Ja, ist eine sehr schöne Einsicht, ne? So aus erster Hand quasi, weil man ja in erster Linie immer nur über die Medien damit in Kontakt kommt. Ne? Ja. So, wenn man nicht im Thema ist.
Die Medien stellen es ja anhand von Einzelfällen häufig sehr negativ dar. Es wird dann so der Eindruck erweckt, als wären jetzt alle Jugendlichen Sexualstraftäter. Das ist natürlich nicht so. Klar, die Zahlen haben zugenommen, das haben wir auch schon gesagt. Aber also was ich jedenfalls nicht feststelle, ist so eine Art Verrohung unter Jugendlichen, eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber der sexuellen Selbstbestimmungsfreiheit von anderen Menschen oder dass denn hier jetzt gesagt wird, ach ja, Kinderpornografie, das ist doch alles irgendwie nicht schlimm. Also, dass sowas gesagt wird, das erlebe ich jetzt hier nicht. Mhm.
Ja, ich will zum Ende nochmal den Bogen zurückschlagen zu unseren Schlagzeilen vom Anfang. Du hast ja ausgeführt, dass Jugendstrafverfahren eine andere Behandlung von Beschuldigten bieten, dass sie auch andere Möglichkeiten bieten. Aber wenn quasi mildere Urteile gefällt werden, vielleicht kannst du gleich noch mal was zum Strafrahmen generell sagen in Jugendstrafverfahren. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen eben. Sieht die Bevölkerung das ja oft anders. Ne? Also es sind ja oft Bewährungsstrafen, die dann eher verhängt werden, keine Haftstrafen, soweit ich das gelesen habe. Und ich habe dazu mal einen konkreten Fall rausgesucht, nämlich das sogenannte Stadtparkurteil. Und ich will einmal kurz den Fall skizzieren und dann können wir drüber reden. 2020 wurde eine 15-Jährige im Hamburger Stadtpark von 10 jungen Männern, diese Männer mehrheitlich mit Migrationshintergrund, das hat aber hier für uns keine Relevanz, ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber, sie wird sexuell missbraucht und mehrfach vergewaltigt. Die Täter sind alle im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, also teils jugendlich, teils heranwachsend. Und das Urteil sorgt für Aufsehen, weil es eben nach dem Jugendstrafrecht verhängt wird und damit in vielen Augen, und das kann ich als Frau irgendwie auch nachvollziehen, ehrlich gesagt, sehr mild wirkt und zu mild wirkt. Ja, das Urteil sah so aus, dass es hauptsächlich Bewährungsstrafen von 1 bis 2 Jahren gab, eine Verurteilung zur Haft von 2 Jahren, 9 Monaten und einen Freispruch. Und es kam zu einem vergleichsweise milden Urteil, trotz der Schwere der Tat und auch, so wie es in der Presse stand, der Kritik der Richterin an der Tat selbst. Hat sie trotzdem ein sehr mildes Urteil verhängt. Ja, wie blickst du da drauf aus Verteidigersicht, wenn du diesen Fall hörst?
Also, vielleicht können wir an dem Beispiel noch eine kleine Sache sagen. Wir hatten ja gesagt, dass Verfahren gegen jugendliche Beschuldigte nicht öffentlich sind. Es gibt eine Ausnahme davon, denn wenn in einem Verfahren mehrere Menschen angeklagt sind und einer davon ist Heranwachsender oder Erwachsener, dann ist das gesamte Verfahren öffentlich. Mhm. Und insofern haben wir jetzt von diesen Fällen, also von diesem Fall, auch aus der Presse was mitbekommen. Wir haben ja schon das Thema Presse und wie ist das überhaupt?
Genau.
Und nicht, dass jetzt jemand denkt, hey, was wird da, erst sagen sie nein, dann ja. Also das ist halt dieser Grund, diese Spezialvorschrift so. Dann, ja, von dem Fall habe ich natürlich gelesen, auch schon, bevor wir uns entschieden haben, darüber zu sprechen. Und der wurde ja so als Aufhänger genommen, sich darüber zu empören, wie milde Jugendliche bestraft werden. Wir wollen erstmal sagen, hat ja gerade schon gesagt, dass wir an diesem Fall natürlich nicht beteiligt waren. Darum sprechen wir ja auch darüber. Aber wir ja auch gar nicht wissen, was genau da jetzt passiert ist. Also wir haben den Fall nicht in der Form verfolgt, dass wir am Gericht dabei waren. Wir haben nicht erlebt, wie sich die Beschuldigten gegeben haben, wie sie sich entschuldigt haben, wie die Geschädigte sich zu der Entschuldigung gestellt hat und was es da eben sonst noch so gab. Und ich weiß nicht, ob das Urteil zu milde oder zu hart war. Ich kann aber natürlich verstehen, dass das in der Bevölkerung so empfunden wird. Dieses Wort Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, das löst ja immer ganz starke negative Assoziationen aus. Wir wissen es aber letztlich. Also ich weiß es jetzt nicht, was da genau gesagt wurde. Ja, insofern ist es so etwas schwierig, aus der Entfernung eine Einschätzung dazu abzugeben. Aber es zeigt ja doch wieder eine Sache, dass es in Jugendstrafverfahren eben darum geht, die Jugendlichen auf den Weg der Tugend zurückzuführen. Und wenn wir uns mal überlegen, ja, da ist ein Jugendlicher an so einem Geschehen beteiligt und vielleicht macht er sowas ja zum ersten Mal, ist nicht vorbestraft, ist eigentlich auf einem ganz guten Weg als Jugendlicher, macht vielleicht eine Ausbildung und eigentlich nimmt keine Drogen und so weiter und beteiligt sich dann einmal punktuell, vielleicht unter Alkoholeinfluss oder warum auch immer, an so einer Art von Übergriff. Ja, was ist jetzt bei dem Jugendlichen die richtige Sanktion? Müssen wir den jetzt 3 Jahre in den Knast stecken mit allen negativen Folgen? Verliert seine Ausbildung, verliert sein soziales Umfeld, kommt natürlich im Knast in Kontakt mit anderen Jugendlichen, die ja den ganzen Tag nur Straftaten begehen und sitzt dann da und hat halt einfach einen ganzen harten Einschnitt im Leben. Oder hilft es ihm vielleicht mehr zu sagen, dieses ganze Verfahren, was in der Öffentlichkeit geführt wurde, das Umfeld hat es ja auch mitbekommen, das hat jetzt schon so eine Wirkung, dass es jetzt eben die Haft nicht mehr braucht. Und ich denke aus der Ferne, dass es dafür ja anscheinend ganz gute Argumente gegeben hat. Und wie gesagt, wir wollen das an der Stelle auch nochmal zur Abrundung sagen, für das Opfer, für die Geschädigte in dem Verfahren, ist die Straftat natürlich super schlimm. Das ist ja ganz klar und das will auch keiner bagatellisieren. Aber eben auf diese Aspekte Schuld und Sühne, Schuldausgleich. Der hat so eine schwere Straftat begangen, jetzt erwartet die Gesellschaft auch eine schwere Sanktion für ihn. Diese Gedanken, die gelten eben im Jugendstrafrecht nicht.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig, das hier nochmal zu betonen, ne? Dass da eben der erzieherische Aspekt eine viel größere Rolle spielt als die tatsächliche Sanktion in dem Sinne. Aber das ist ein sehr spezieller Fall und da gibt es natürlich auch sehr viele verschiedene Sichtweisen drauf. Und genau hier würde uns auch mal die Meinung unserer Hörer und Hörerinnen eigentlich interessieren. Also wir würden Sie gerne dazu aufrufen, teilen Sie uns mal mit, wie Sie auf solche Fälle oder auch genau auf diesen Fall sehen, wie Sie dieses Urteil empfinden. Und wie betrachten Sie vielleicht auch das Thema Jugendstraftaten in Verbindung mit Sexualdelikten? Ja, wir würden uns sehr freuen, Ihre Meinung dazu zu lesen. Deshalb schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in unseren Shownotes. Und ja, dieser Hinweis bringt mich eigentlich auch schon ans Ende unserer heutigen Folge. Denn in den Shownotes finden Sie außerdem wie immer weitere Informationen zum Sexualstrafrecht, unsere Kontaktdaten. Und Nikolai, ich danke dir für deine Einsichten in dieses ja doch sehr kontroverse Thema.
Wirklich ein spannendes Thema. Und wir haben uns ja auch beide schon darauf gefreut, mal über dieses Thema zu sprechen, weil man ja auch natürlich emotional sehr beteiligt ist.
Absolut, ja. Ja, und Ihnen, liebe Hörer, danken wir fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihre Fragen oder natürlich auch über Ihre Bewertung.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Unschuldsvermutung. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski und Christine Pepersack. Wenn Sie Rechtsberatung brauchen oder Unterstützung in Ihrem Verfahren benötigen, finden Sie alle Informationen auf ra-odebralski.de. Wenn Sie betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch und Hilfe brauchen, wenden Sie sich ans Hilfetelefon unter 0800 22 55 530. Menschen, die sich sexuell zu Kindern und Jugendlichen hingezogen fühlen, können sich ans Präventionsnetzwerk Kein Täter werden wenden. Weitere Folgen unseres Podcasts Unschuldsvermutung finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt.